Schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures. Und heute mein Gast Frank Wieghorst. Ja, er hat schon wirklich große Firmen geleitet und seit 15 Jahren ist er freiberuflicher Interimsmanager. Was ich so begeistert an ihm finde, das werdet ihr gleich hören, ist seine Stimme. Das ist das Erste. Und dann, was ihn so antreibt, ist, Menschen zu finden, die besser sind als er selber, um die dann zu fördern und so richtig in ihre Strahlkraft zu bringen. Und was anderes noch, er sagt immer, hört nicht oft alles das, was ich euch sage, hinterfragt auch das, was ich euch rate. Schön, dass du da bist, Frank.
Hallo, das Kompliment für die Stimme muss ich erstmal verdauen. Und so schön hat es doch keiner nahegestellt. Ich muss eines sagen, das wäre falsch. Große Firmen habe ich damals nicht geleitet. Ich war CFO, nicht CEO. Mhm. Ich habe ein paar kleinere Firmen geleitet, das stimmt, aber nur der Korrektheit halber. Es ist wunderschön, bei dir zu sein. Was machen wir heute? Sag mir was.
Wir reden über Entscheidungsträgheit und schauen mal, ob wir eine Lösung finden, woran es liegt oder was die Leute brauchen, damit sie wieder in die Entscheidung kommen. Ja, Entscheidungsträger, das ist ja ein Thema, was es schon immer gab. Wenn man die Literatur anschaut, ganz viele bekannte Autoren haben sich schon damit beschäftigt, ob das Goethe ist, ob das Hamlet war oder Shakespeare vielmehr. Ganz viele Menschen haben sich mit dem Thema schon beschäftigt. Und wir schauen jetzt mal, was hat das mit der aktuellen Zeit zu tun? War das nicht immer schon so und kommt es uns aktuell so vor mit der Entscheidungsträgheit? Was sagst du? Wie ist das gerade? Warum?
Ich finde es total spannend, dass du jetzt mit Goethe angefangen hast. Ja, ich glaube, wie hieß das? Iphigenia auf Tauris. Ne? Dieses Ding zwischen Neigung und Pflicht abzuwägen. Ja, also das ist natürlich etwas, das kann man sehr schön. Das ist ein klassisches Motiv. Und da hast du jetzt einen wahnsinnig guten Einstieg, finde ich, genommen. Ja, der Unterschied zwischen Neigung und Pflicht in einer Zeit, wo Neigung, sprich Emotionen, oftmals verbannt werden aus einem professionellen Kontext und dann Emotionen mit scheinbar sachlichen Argumenten belegt werden müssen. Dann kommst du in so eine Endlosschleife rein und dann kannst du auch gar nicht mehr argumentieren, weil das Sachargument ist nur ein scheinbares Sachargument. Da hast du jetzt durch Zufall gleich einen Punkt bei mir getroffen, über den ich also endlos referieren kann und wo man eigentlich auch sagen muss, du musst in einer Diskussion, auch in Beratung oder ähnlichen immer wieder hingehen, wenn du feststellst, ja, das sind alles Sachargumente, aber die Sachargumente sind nur dazu da, eine Emotion zu verteidigen. Kannst du erstmal auf der Ebene aufhören zu diskutieren und wirst dann auch keine Entscheidung bekommen. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs, ich dachte, ich nehme den Ball mal auf. Tatsächlich habe ich selber auch gefragt, also Entscheidungsträgheit ist ein Problem, auf alle Fälle. Ja.
Absolut, wir haben das ja gerade überall. Also wenn wir das anschauen in Unternehmen, also wenn ich mit Unternehmen arbeite, das wirst du ja auch haben, wenn du mit Führungskräften arbeitest, dieses, mal gucken und ich diskutiere lieber. Oder diese Meeting-Kultur, die mir ja persönlich total auf die Nerven geht, wenn Leute ein Meeting nach dem anderen, um zu gucken, auch können wir nochmal was abwägen, gibt es noch Möglichkeiten und auch dann als Führungskraft keine Entscheidung zu treffen, sondern die nach unten zu delegieren. So nach dem Motto, ich entscheide nicht und ich hole mir mein Team und dann diskutieren wir mal und dann war es ja ich nicht.
Also dazu fallen mir zwei Dinge ein. Übrigens mal kurzer Tipp an alle, wenn mal Leute zuhören, macht mal folgenden Spaß. Meetings nur noch im Stehen. Verkürzt die Meetingzeit ungeheuer. Ist ein alter, du weißt, ich war früher mal, ich bin Reserveoffizier, ich komme aus der 1. Luftlandedivision in einem anderen Leben, ja, hab dann meinen Reserveoffizier gemacht, 2 Jahre immer wieder hingegangen. Die Meetingkultur im Stehen. Finde ich ganz großartig, ja. Also keiner kann sich gemütlich dahinsetzen. Und ich habe es mal wieder erlebt, tatsächlich bei Vattenfall. 4 Jahre später hatte ich auch einen Projektleiter, der hat Meetings im Stehen gemacht. Großartig.
Bis am nach besten 10 Minuten. Noch das Handy draußen lassen, dann ist es ganz schnell.
Naja, du musst ja Notizen machen und was mitschreiben, du kommst gar nicht zum Handy, weil du brauchst die beiden Hände, da hast du ja so ein Klemmbrett und einen Stift und da ist für Handy nicht viel Zeit. Also Meeting im Stehen kann ich nur empfehlen, ja, geht viel, viel schneller. Ja. Das ist das eine. Und das andere natürlich dieses Entscheidung nach unten delegieren. Ja. Nun muss man dazu sagen, wenn du sagst, okay, du willst eine Entscheidung treffen, was passiert mit dir? Jetzt bist du plötzlich Führungskraft und das erlebe ich ja nun relativ häufig, junge Führungskräfte. Mit mal sollst du eine Entscheidung treffen. Jetzt bist du sichtbar. Und jeder kann auf dich mit dem Finger zeigen, wenn es schief geht, er war's. Ist natürlich erstmal eine andere Situation, der man sich nicht so klar ist, wenn man eigentlich nur Mitarbeiter, also was heißt nur, aber wenn man selber nicht die großen Entscheidungen zu treffen hat. Es ändert sich schon, wenn man ein Team führt.
Aber ist das nicht genau das, was das Großartige ist, wenn ich Führungskraft bin, dass ich entscheiden darf?
Ja, aber jetzt pass auf, jetzt danke. Also seit den 90er Jahren sind wir ja alle in diesem Teamwork-Modus und wir machen alles kooperativ und zusammen. Und dieses Entscheidungstreffen und wir machen alles gemeinsam und dann willst du mit deinem Team gemeinsam und es ducken sich alle weg, weil also man kann ja sich im Team auch gut verstehen. Da steht sich natürlich erstmal konträr gegenüber. Und ich meine, das Treffen einer Entscheidung ist natürlich, also die Reinform der sage ich mal, einsamen, hierarchischen, wenn du so willst, Führung. Ja, aber es muss natürlich einer entscheiden. Ich habe das mal ein bisschen anders erlebt. Da fällt mir auch wieder eine Geschichte ein, wenn ich ein bisschen erzählen soll. Da war ich ganz jung, 22 Jahre alt. Und kooperative Entscheidung, das habe ich gesehen und es hat mein Leben lang beeinflusst. Ich war damals in den USA in einem Ort namens Quantico. Gab später meine Fernsehserie. Quantico ist so ein riesiges Gelände irgendwo in Virginia an der Ostküste, wo das FBI seine Leute ausbildet und die Marines trainieren und was nicht alles. Und wir waren damals hingefahren wegen irgendeiner Sache. Wie gesagt, ich war damals noch Soldat. Und wir sind in so eine Cabin, so eine Holzhütte gefahren. Und da saßen echte Soldaten. Wir sollten uns mit denen da treffen. Und das waren also jetzt nicht so wie wir bei der Bundeswehr, ich sag mal Spielzeugsoldaten, sondern die waren echt. Die haben auch schon alle gekämpft. Kurze Geschichte, die saßen alle um einen Holztisch und haben irgendwas diskutiert, Rangabzeichen nicht erkennbar und haben auch rumgeflaxt. Und dann merktest du, die Diskussion schwächte ab und sie haben sich auf was geeinigt. Und dann stand einer auf, offensichtlich der kommandierende Offizier, fasste das zusammen, was man gemeinsam erarbeitet hatte, und sagte, und das ist jetzt meine Entscheidung, die ich verantworte.
Das ist großartig. Das fand ich, ja.
Aber dieses Erlebnis ist mein heutiges Ding von Team führen und trotzdem Führungskraft sein. Sammeln, gemeinsam hinkommen, zu überlegen, okay, ich muss das verantworten. Kann ich das verantworten und sagen, okay, so machen wir das. Ja. Aber diese Dinge müssen halt irgendwann mal, diese Formen müssen mal irgendwo gelehrt und ausgebildet werden. Und das findet selten statt.
Was braucht es denn oder wie kann man denn Führungskräfte darin unterstützen? Also ich erlebe das ja, weil ich es ja wirklich so oft erlebe, dass die Entscheidungen nicht getroffen werden oder verschoben werden. Also gerade haben wir es ja, mal schauen, wie die Wahl ausgeht, mal gucken, was Amerika macht, mal schauen, was der Ukraine-Krieg so treibt und alle möglichen äußeren Faktoren werden dafür herangezogen, warum ich gerade nicht entscheide. Und wir haben ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, da hast du auch gesagt, wieso? Es gab doch immer schon so schwierige Situationen, das ist absolut, doch jetzt nicht neu.
Absolut. Also ich habe mal tatsächlich, weil wir hatten ja drüber gesprochen, sagst du, ja, die Situation ist heute so schwierig mit KI, mit Ukraine-Krieg, mit was weiß ich, Corona haben wir überstanden. Ich habe mir heute Nachmittag, habe ich mal 10 Minuten hingesetzt und so die Katastrophen der 80er Jahre, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe es auch selber vergessen, was da alles kam. Also ich habe in Deutschland allein zwischen 1980 und 1990 in der Zeit mehrere Bombenanschläge in Deutschland, Diskothek Labelle, Herrhausen, Charlie Backholz als Siemens-Manager, ein Attentat auf ihn, Heinz Nixdorf, Gründer von Nixdorf, weggebombt. Da wurden Manager weggebombt. Ja, in den 70ern war es ja noch schlimmer im deutschen Herbst. Das war es eine. Also Bombenanschläge auf Einrichtungen, ja, Synagoge in Köln und was es nicht alles gab. Attentate auf Manager. Die Unsicherheit des Kalten Krieges, wenn wir uns erinnern wollen. Dieser Film The Day After, der rumging. AIDS kam auf, Verunsicherung das. Dann die Katastrophe von Tschernobyl 1986, mit dieser riesigen radioaktiven Wolke, die rüberkam. Die Stahlkrise war damals, der Niedergang von Thyssen und Krupp, das ist ja heute eine Firma, das waren mal zwei Konkurrentenfirma. Dann, wie hieß sie hier noch, die Schließung der Zollzeche, kann mich gut dran erinnern, die Kohlegrube. Am 23. Dezember, ich glaube 1986 war es, waren mit mal lauter Kumpel arbeitslos. Es gab Themen wie Waldsterben, Borkenkäfer, Ozonloch, die Schlacht Startbahn West, das ewige Kriegsgebiet Wackersdorf. Stimmt. Erinner dich mal an den ganzen Krempel. Und dann ganz zum Schluss, als Krönung der Unsicherheit, der Fall der Mauer. Ganz ehrlich, ich will es heute nicht kleinreden, aber es ist nicht so, dass es schon mal anders war, ja.
Ich glaube, das sich auch mal bewusst zu machen, dass es immer Krisen gab.
Ja.
Dass es immer Herausforderungen gab und dass wir eigentlich, und jetzt sage ich jetzt mal, wir fühlen das gerade subjektiv so dramatisch, aber warum fühlen wir das dann so dramatisch? Hat das was mit Presse zu tun?
Ja, würde ich schon sagen. Und es ist eben nicht nur Presse. Ich meine, guck mal, erinnere dich dran, in den 80er Jahren, du warst natürlich viel jünger in den 80er Jahren. Aber ja, ich erinnere mich natürlich daran, ja, Fernsehen, also das ging mal vom, also 17.20 Uhr, vorher hat kein Mensch Fernsehen gesehen, da hat man sich irgendwann, wenn du Glück hattest, gab es irgendwas einmal in der Woche, was dich interessiert hat. Und es gab zwei Kanäle, da gab es die Nachrichten um 7 oder um 8 und vielleicht noch einen Spielfilm und das war's. Samstagabend.
Zeitung angesagt, ne?
Ja, Samstag. Das heißt, diese Dauerberieselung war nicht vorhanden. Und ich habe ein altes Loriot-Zitat gefunden, fand ich großartig, wo sich Loriot gegen, du kennst Loriot, ne? Ein Komiker, ja, ja logisch. Loriot. Also Loriot, für die, die es nicht mal wissen, war ein sehr bekannter, heute würde man sagen, Komiker, Comedian, der mit Cartoons gezeichnet hat, ein großartiger Menschenkenner. Und der hat mal im Fernsehen gesagt, er findet Fernsehen als politische Meinungsmache unsäglich, weil jeder glaubt, seine völlig unmaßgebliche Meinung vor einem Millionenpublikum zu offenbaren. Na, also wenn ich das mit heute mal angucke, wo jeder, finde ich ja auch gut, ist Demokratie. Aber auch Helmut Schmidt hat das mal gesagt, die Gefahr des 21. Jahrhunderts liegt in seiner Hysterisierbarkeit.
Mhm. Würdest
so,
du sagen?
Also das ist mal so.
Empfindest du das gerade so, dass du sagst, wir sind hysterisch?
Wir sind sehr stark hysterisierbar, das ist klar. Ja. Also es gehen viele Dinge durch. Also ich möchte ungern über Politik reden, ja. Ich vermeide das. Aber was ich mir gerade so angucke, ist, wenn ich jetzt so im Wahlkampf schaue, Laschet hat damals wegen einem Lacher, würde ich mal sagen, hat er ziemlich viel bluten müssen, ja, bei der letzten Wahl. Und heute werden also Dinge, die wesentlich schlimmer sind, wesentlich kleiner abgebügelt. Also, und ich glaube, das hat jetzt nichts mehr mit der Zeit. Ich glaube, in 4, 5 Jahren, also beim nächsten Wahlkampf, wann immer der ist, ja, in 4 Jahren müsste es regelmäßig sein, wer weiß, was sie machen.
Also wahrscheinlich,
je nachdem. Ja, je nachdem. Ich glaube, dass wir mehr als einen Wahlgang haben werden, sage ich jetzt mal voraus. Aber vielleicht täusche ich mich. Ich glaube, dass wir beim nächsten Wahlgang, dass es noch schlimmer sein wird, ja. Also mit Hysterisierbarkeit und Wegdrücken der einen Meinung und Hochkommen der anderen Meinung. Also, was da teilweise durch die Presse geht und was auch nicht.
Ja.
Das ist immer schlimmer geworden. Und ich finde, also die sozialen Medien haben nicht gerade zur Befriedung beigetragen. Aber es ist ein gesellschaftliches Phänomen, ja, was sich wahrscheinlich auch irgendwo in der Führungskultur widerspiegelt. Wir sind heute alle sehr hysterisch und die Leute müssen alle sehr auf der Hut sein, was sie sagen.
Es gibt ja eine Studie von Maurice Schweizer, der an der Wharton School, der hat ja untersucht, dass Leute, wenn sie sich unsicher fühlen, nicht mehr entscheidungsfähig sind. Und das ist ja gerade so der Fall. Leute sagen ja, fühle mich nicht mehr sicher, ich weiß ja gar nicht, was morgen passiert, ich weiß ja nicht, ob meine Rente sicher ist, ob mein Vermögen sicher ist. Also aus dieser Unsicherheit heraus. Was würdest du denen sagen, dass sie in der Vergangenheit schauen oder was könnte denen helfen, dass sie aus dieser Unsicherheit rauskommen?
Ich glaube tatsächlich, dass sie unsicher sind, dass wir verlernt haben zu entscheiden. Mhm. Ja, ich meine, zur Entscheidung, Unsicherheit und Sorge und es gibt diesen Spruch, ja, Angst, ich wollte ein anderes Wort, Furcht ist die Voraussetzung für Mut. So, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum in der Literatur unser deutscher Siegfried nicht als Held gilt, weil der hatte nie Angst, der ist einfach hingegangen, hat das Schuppentier erschlagen und gut ist. Ja, er wurde nie als Held anerkannt, weil es nie über seine Ängste ging und er hatte auch keine. Und das haben wir in Deutschland so ein bisschen idealisiert, das ist natürlich falsch. Also, wenn du mutig sein willst, Angst gehört dazu. Ja, Demut gehört vor der Aufgabe, gehört immer mit dazu. Und ich glaube, dass wir in diesen Worten Demut gar nicht mehr denken, sondern wir sind es gewohnt, oh ja, ich habe meine Ängste, ich kommuniziere meine Ängste und dann spreche ich über meine Ängste. Der Sinn von Angst ist es, sie zu überwinden. Angst hat eine Signalwirkung. Und auch ich, ja, die Leute sagen mal, Frank, woher hast du dein Selbstbewusstsein? Nein, ich habe Angst ohne Ende. Und dann bedanke ich mich bei meiner Angst, weil sie hat mich auf etwas aufmerksam gemacht und gut ist. Ja, und das musst du eben lernen. Ja, dieses fang mal wieder an zu entscheiden und dann nicht bitte gleich mit den großen Entscheidungen. Ich habe mal gesagt, lernt mal wieder zu sagen, ich will. Ja. So, und jetzt sind wir nämlich bei den, oh, die Wahl macht das, das ist, was du eben gesagt hast, und jetzt warten wir erstmal das ab, und jetzt warten wir das ab. sag doch einfach mal, was du willst. Ist ja noch keine Entscheidung. Hast du erstmal gesagt, hast du erstmal einen Willen und eine Zielrichtung geäußert.
Das tun wenige. Die meisten sagen, ich würde gerne.
Ja, Konjunktiv ist des Teufels.
Aber das ist ja ganz häufig so. Ich will oder ich werde ist ja so.
Ich hatte einen anderen Mentor, mag es wahrscheinlich nicht, dass ich ihn erwähne, aber es ist einfach so. Ich war mal bei einem Textilveredler hier im Schwäbischen als Leiter Rechnungswesen drin und da hatten wir damals von der Knorr-Bremse den Finanzchef bekommen. Peter Riedlinger hieß der Mann. Und Peter Riedlinger sagte immer, wenn du Konjunktiv gesprochen hast, dann gibt's 5 Mark in die Konjunktivsau. Wahrscheinlich hätte ich das so nicht sagen dürfen, aber es ist einfach da. Ich weiß auch gar nicht, ob es ihn noch gibt. Aber Peter Riedlinger war klasse. Er war 25 Jahre lang Finanzchef der Knorr-Bremse. Hat er natürlich die sind, glaube ich, von 300 Millionen Umsatz auf was weiß ich wie viele Milliarden gewachsen. Konjunktiv war da eine Todsünde. Hat mich sehr geprägt.
Dass ich will, dass ich nicht sagen kann, ich will. Heißt das, in dem Moment, ich will heißt ja, ich weiß, wo ich hin will. Also das heißt, ich darf mal wieder mir überlegen, wo ich überhaupt hin will. Also dieses Bewusstsein, was ist eigentlich mein Ziel, was ist meine Vision, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und erst dann kann ich ja eigentlich erst Entscheidungen treffen. Weil wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, was soll ich denn entscheiden?
Genau. Und es ist ja so, sag doch jetzt, dieses sich immer anpassen, das haben wir uns so ein bisschen abgewöhnt. Es gibt so diese Industriediplomaten. Ja, die also immer überlegen, was wird hier und jetzt muss ich auf die Strömung Rücksicht nehmen und sonst was. Also im englischen Ausdruck sagt man, it's a sniffling weasel. Ja, und das will ich nun überhaupt nicht sein. Ja, also ich möchte nicht so ein Industriewiesel sein, was sich irgendwie so schnüffelnderweise ja, und alle Stimmungen aufnimmt, ja, um seine Karriere zu planen, sondern einfach mal zu sagen, ich will. Aha. Und das habe ich auch schon, du wirst dich erinnern, wir waren ja mal zusammen auf der Bühne, wo ich gesagt habe, für einen Kompromiss ist es erforderlich, dass man seine eigene Meinung mitbringt. Sonst gibt es keine Kompromisse. Ja. Und die Tatsache zu sagen, ich will oder ich glaube oder ich habe die Gewissheit, Abgrenzung, Gewissheit ist ein psychologischer Zustand, Wahrheit ist was Objektives, ich gehe mit der Gewissheit da rein, dann kannst du auch in eine erkenntnisorientierte Diskussion reingehen. Und wir sind sehr, sehr rhetorisch geprägt und weniger erkenntnistheoretisch. Also es ist ja immer so, das ist auch etwas, was ich vermisse, wie oft mache ich, die Masse meiner Diskussionen verliere ich übrigens, ja, auch in den Unternehmen. Aber du kommst erstmal mit einem Statement rein und sagst, nee, ich will das so und so. Und dann tatsächlich auch Menschen, die also mehr auf der Schulter haben an Rangordnung und was nicht alles, ja, widersprechen mir dann. Hätten sie nie getan, wenn ich nicht mit einem klaren Statement reingekommen wäre. So, danke. Ja, und dann hast du eine Entscheidung. Du kannst das rausprovozieren. Und es ist in einer erkenntnisorientierten Diskussion, ist immer der Gewinner, der eigentlich verliert. Also in Rhetorik, ja, wenn du dich durchgesetzt hast, bist du der Gewinner. In einer wissenschaftlichen Diskussion, ja, ich habe das Argument, die Argumentation verloren, aber ich habe eine Erkenntnis gewonnen. Ist ein Riesenunterschied. So, und dieser Unterschied zwischen sich vermarkten und eine Erkenntnis gewinnen, manchmal musst du abgeben, ja, ich habe die Diskussion verloren. Ja, hast ja ein Gesicht verloren, konntest nicht punkten vom Chef oder sonst was. Ja, aber ich bin einen Schritt schlauer.
Das bedarf aber eine Menge Selbstbewusstsein und auch der Fähigkeit zu sagen, ich bin bereit auch zu erkennen, okay, der andere war jetzt schlauer, alles klar, der hat mir ein Mehrwissen gegeben, hat mich weitergebracht und damit lasse ich es auch so stehen. Das können ja viele schon nicht, sondern es geht immer weiter in der Diskussion.
Und jetzt kommt der Hippie in mir durch, völlig, also danke für den Kommentar, sage ich, das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, das hat was mit geistiger Unabhängigkeit zu tun. Wenn du weiterkommen willst, so ein bisschen Revolution musst du natürlich schon im Blut haben. Ja, also das ist, du hast eben gefragt, was ist mein Geheimrezept, ja? Ich bin freier Berater. Natürlich brauche ich den nächsten Auftrag, aber ich mache keine Karriere. Ich muss mich nirgendwo anbieten an. Ja, und man wird mich immer nur fragen, die Sache, mit der wir den V-Course betraut haben, lief die hinterher besser oder schlechter, nachdem er da war? Und auch wenn ich jede Argumentation verloren habe, habe ich trotzdem Klarheit geschaffen. Mhm. Ja, und das Spiel musst du spielen. Also du erinnerst dich, bei mir auf der Homepage steht, geistige Freiheit ist alles. Ja, und ich muss mich, das ist der Riesenvorteil, guck mal, den wir doch haben. Wir müssen uns nicht anbiedern. Und deshalb macht dieser Job ja auch so unglaublich viel Spaß.
Klar, wir können entscheiden. Aber jetzt mal, was du gerade gesagt hast, geistige Freiheit. Und jetzt gucke ich mir mal gerade so diese Digitalisierung oder beziehungsweise die künstliche Intelligenz an. Hat das nicht auch einen Faktor, in dem die Leute, was ich erlebe, ganz häufig ihre Entscheidungen auf KI zurückführen und sagen, ah, ich frage jetzt mal die künstliche Intelligenz. So nach dem Motto auch da, ah, weg von der eigenen Entscheidung hin zu nicht nur als Hilfswerkzeug die KI, sondern wirklich als die entscheidet für mich.
Ja, also ganz kurz, KI entscheidet für dich nicht. KI ist ein Mustererkennungstool. Wenn du kannst natürlich automatisierte Erscheinungen, das wird ja an der Börse gemacht, wenn die Punkte da sind, dann hat es ja schon den einen oder anderen Crash gegeben, weil die Computer, aber das hat schon in den 80er, 90er Jahren gegeben. KI ist ein Suchalgorithmus, kann wahnsinnig viel finden, kann wahnsinnig viel kopieren, kann nicht entscheiden. Man hat das mal versucht übrigens, da bin ich jetzt, wie heißt der, Thorsten Hoffmann, müsste ich nochmal nachgucken, macht Verhandlungsschulungen, relativ hohes Level, ist zusammen hier mit Chris Voss von dieser FBI Negotiator, sind sie ziemlich Weltspitze. Ich hatte ihn neulich, irgendwo war ich bei ihm, hab zugehört, die haben versucht, KI in die Verhandlungsführung mit einzuführen und auch Entscheidungen zu treffen. Das dreht sich immer im Kreis. Also KI trifft noch keine Entscheidung. Also das wäre mir jetzt neu.
Ja, nee. Also ich kenne schon einige, die sagen, sie fragen ganz konkret nach, wie würdest du entscheiden in der und der Situation? Und ChatGPT gibt dir eine Antwort. Die sagen dir ganz klar, das würde ich tun unter den und den Voraussetzungen. Und viele, viele sagen dann, ah, okay, so nach dem Motto, jetzt habe ich jemanden, der meine Entscheidung rechtfertigt oder, also das ist...
Du hast keine Entscheidung gefragt. Nee, widerspreche ich. Du hast nach Kategorien und Entscheidungsgrundsätzen gefragt, das ist was anderes.
Ich habe einfach gefragt, also die ich kenne die Fragen ganz konkret, wie entscheidest du unter der, was würdest du mir raten, wie ich mich entscheiden soll?
Und dann sagt er links rum oder rechts rum? Nein, ja. Er sagt, der prüfe da, tatsächlich?
Nein, er sagt dir ganz klar, ChatGPT sagt dir ganz klar unter den Geschichten, unter der Berücksichtigung, wie du bist und was ich und über dich über im Internet finde, gebe ich dir die und den Ratschlag. Ja.
Okay. Wow, das ist mir neu, habe ich so in diesem professionellen System nicht an. Schwierig, ist natürlich, dann wird natürlich jetzt KI, künstliche Intelligenz, zu einem Produkt der Prothetikabteilung, ja, dann hast du natürlich das rausgenommen. Ich würde es nicht machen, weil eine KI, also ich unterscheide sehr stark zwischen künstlicher Intelligenz und künstlicher Empathie, um das mal klar zu machen. Also das ist schon etwas, das hat mir... Jetzt muss man wissen, mein Vater war natürlich Wissenschaftler und die haben schon damals, in den 80er Jahren hat er mal gesagt, da gab es über diesen Turing-Test, glaube ich, war das. Also eine Maschine ist dann intelligent, wenn du das Gefühl hast, also du sitzt hinter einer Wand, eine Maschine antwortet, du kannst zwischen Mensch und Maschine nicht mehr unterscheiden, dann ist die Maschine intelligent. Die Intelligenz kriegen sie hin. Also den was den Mensch vom Affen unterscheidet, werden wir irgendwann in eine Maschine packen können, war in den 80ern gesagt worden. Aber den Affen kriegen wir nicht hin.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist nochmal was anderes, ja.
Also ich finde ja, ich bin ja ein Freund von KI, aber eben absolut als Ergänzung. Das ist immer so eine Sache, ne? Also zu sagen, ich hole mir ergänzende Informationen, aber ich entscheide nicht. Aber jetzt mal noch was anderes.
Es ich gibt google ja übrigens nicht mehr, ne? Um das nochmal zu sagen. Nee. Also wenn ich irgendwas wissen will, haue ich das in meinen Copilot oder was auch immer rein, ja. Ich habe vorher ChatGPT gemacht, mittlerweile Microsoft hat ein bisschen Copilot. Also googeln tue ich überhaupt nicht mehr.
Macht ja fast keiner mehr. Also es gibt Claude, es gibt ChatGPT, es gibt sonst was. Also die Leute haben alle, also Google, ja.
Ja.
Aber da gibt es ja noch einen anderen Faktor. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Decision Fatigue. Also müde an Entscheidungen. Wenn ich zu viele Entscheidungen treffen muss, dann bin ich derer müde und entscheide einfach nicht mehr.
Mhm.
Wie siehst du das? Ist das ein Thema gerade?
Also es gibt... aus den 70er Jahren, Professor Dörner, wie war denn das? Das Tanerland-Experiment. Jetzt erwischte mich ein bisschen kalt, das muss ich wieder rausholen. Da hatte man damals eine Simulation gemacht, Professor Dörner, Universität Gießen, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte damals dieses Tanerland war eine Simulation eines afrikanischen Staats und da wurden also nur Studenten von der Uni Gießen, die sollten dort Entwicklungshilfe betreiben, ja. Und also ihre Entscheidung führte also in die völlige Katastrophe. Und dann merktest du irgendwann, dass nach einer Zeit lang sie dann anfingen, wenn all deine Entscheidungen sowieso ins Desaster führen, dann kommt es dazu, dass du deine Entscheidungsdisziplin und die Sorgfalt der Entscheidungen deutlich nach. Das hat ja eh alles keinen Zweck. Also das gibt es, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und übrigens ganz, ganz, ganz gefährlich im militärischen Kontext.
Klar.
Ja. Also wenn du sagst, jetzt ist eh egal, jetzt schmeiß ich auch noch mal den Koch ins Gefechtsfeld. Ja, also sowas gibt's ja historisch nachgewiesen, in moderne Armeen wissen da einzugreifen. Also Entscheidungsmüdigkeit ist ein Thema. Ich glaube aber, was auch noch der Punkt ist, dass sich oftmals Menschen, Führungskräfte von ihren Mitarbeitern in die Ecke treiben lassen zu entscheiden. Und das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, und da muss man sich eben auch mal hart machen. Also wir haben ja immer so, wenn du durchs Internet gehst, dann gibt es immer die bösen Vorgesetzten und den lieben armen Mitarbeiter. Das entspricht nicht so ganz meiner Erfahrung. Also die Quote von zweifelhaften Gesellen ist in allen Führungsebenen vom Mitarbeiter bis zum CEO gleich. Und du musst natürlich als Vorgesetzter auch mal Methoden entwickeln, ja, dass man dich nicht immer gleich einkornert und dir eine Entscheidung rauszwingt. Und das gehört eben auch dazu, dass man einen gewissen Schutzschild hat. Ja, und einfach da mal sagt, also ja, interessant, weiß ich jetzt nicht, ja. Also dieses, dass man, wenn man alle 10 Sekunden zu einer Entscheidung gezwungen wird, da brauche ich jetzt keinen Unternehmensführer für zu sein, da machen mich meine 2 Kinder schon irre, ja. Mittlerweile nicht mehr, ja. Aber das ist ja schon an dem Punkt, ja. Essen wir ein Eis, dürfen wir das, machen wir dies. Das kennt doch jeder schon aus dem Alltag, ja, wo du einfach sagst, jetzt ist aber mal gut.
Also ja. Mich erinnert ja unsere Gesellschaft zurzeit, kennst du diese Parabel Buridans Esel?
Noch nicht, gleich werde ich sie kennen.
Also pass auf. Und zwar, das ist so, ein Esel steht neben 2 Heuballen und soll sich entscheiden, ob er den rechten oder den linken frisst. Da er sich nicht entscheiden kann, frisst er gar keinen und verhungert.
Siehst du, das würde ich nie tun. Ich würde sie beide fressen, aber okay.
Ja, das ist mir völlig klar. Aber so kommt mir das manchmal so momentan vor. Lieber keine Entscheidung treffen, als eine falsche Entscheidung treffen. Also warte ich lieber ab.
Naja, das ist, also da kommen so 2 Dinge, fallen mir dazu ein. Wenn du in mein Buch reinguckst, ja, was ich irgendwann mal geschrieben habe, da geht es auch um Intentionen. Ja, damit fängt jeder Führungsvorgang an. Und ich habe mich mal zu dem Thema Intentionen da wirklich ausgelassen. Tatsächlich hast du, wenn du zu viele Intentionen hast, ja, Intentionen sind ein Gedanke mit einem gewissen Potenzial, Realität zu werden. Aber Intentionen müssen keine Realität werden, um andere Intentionen am Wachsen zu verhindern. Also das ist genau das, was du sagst, die Fabel hätte ich gut gebrauchen können, ja. Also oftmals sagen Menschen, oh ja, ich will Sport machen, ich will das machen, ich will das machen, ich will das machen. Und weil sie alles machen wollen, ist ja jedes, wenn sie sich für das eine entscheiden, haben sie Angst, das andere schon runterzufahren, weil die Energie nicht mehr dafür zu tun ist. Also wie viele Menschen haben, egal was sie tun, gerade ein schlechtes Gewissen, dass sie das andere nicht tun? Dessen muss man sich einfach mal bewusst sein und das durchbrechen. Ja, das ist das eine. Wo machen wir jetzt noch?
Jetzt komme ich mal ganz woanders hin. Und zwar einfach mal zu die Überlegung. Lass uns mal überlegen, was wir brauchen, dass Menschen sich leichter tun, Entscheidungen zu treffen. Ja, und jetzt mal, und nicht so Bedenkenträger sind, sondern auch mal den Mut haben, da hatten wir eben schon Mut, auch vielleicht mal eine falsche Entscheidung zu treffen, weil das kann ja passieren. Wenn ich mich entscheide, habe ich das Risiko, es kann ja auch falsch sein.
Ja, aber keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, die ist meistens absolut immer falsch.
Ne? Absolut, aber einfach mal zu überlegen, wo können wir ansetzen? Wo beginnt es eigentlich schon? Wo hat die Entwicklung schon eingesetzt, bei Menschen zu sagen, boah, ich entscheide nicht?
Weißt du, was mir fehlt in der ganzen Diskussion, worüber wir gar nicht mehr sprechen, weil wir so unglaublich tolerant geworden sind? Was ist nach unserem westlichen Verständnis ein guter Charakter? Und wenn du das mal wieder so ganz klassisch herausarbeitest, glaube ich, kommst du ganz automatisch dahin. Wir haben in den 80er Jahren, als die IT hochkam, ja, dann kamen irgendwo diese Sätze hoch, ja, das alte Wissen hat keine Relevanz mehr, wir machen alles neu und wir haben ziemlich viel klassisches Wissen nicht verbrannt, aber wir beachten es nicht mehr. Und stell doch einfach mal die Frage, was ist denn ein guter Charakter? Und ich habe mich heute Nachmittag mal so ein bisschen die Augen zugemacht, ja, vorbereitet, so drüber nachgedacht. Was gehört denn so dazu? Kannst du auch mal ChatGPT fragen und sonst was, ja, was da so rauskommt. Also du bist ja irgendwo auch, gehört Mut mit Sicherheit dazu.
Absolut. Es gibt Charakterstärken.
Genau, es
der
kommt.
Genau 24, die nicht bewerten, die in jeder Kultur als etwas Positives bewertet werden. Dazu gehört unter anderem Mut, da genau. gehört auch Hoffnung dazu,
genau.
Optimismus dazu, Inspiration dazu, da gibt es ganz viele. Empathie, genau.
Ist immer und dabei. Selbstdisziplin.
Immer dabei. Nein, es gibt wirklich
ja.
24.
Ist, ne, ja, es ist Selbstdisziplin, das meine ich, ist immer dabei. Und was auch immer dabei ist, ist das Wort Verbindlichkeit. Eines meiner Lieblingsworte. Und ich wollte den Bogen schlagen, versuchen wir doch alle mal ein bisschen verbindlicher zu werden. Wir leben, wenn ich unsere jetzige Zeit charakterisieren sollte, dann charakterisiere ich sie eigentlich nicht als entscheidungsschwach, sondern als unverbindlich. Und ich glaube, das ist ein Problem. Werden wir doch alle mal in unseren, geben wir doch unseren eigenen Worten mal aus Selbstrespekt wieder Gewicht. Ich glaube, den Twist müssen wir mal. Wir brabbeln alle den ganzen Tag vor uns hin, sagen kluge Dinge, wir beide hier auch. Aber machen wir uns doch mal bewusst, was wir tun. Haben wir doch mal Respekt vor unseren eigenen Worten und geben unseren eigenen Worten Gewicht. Und werden wieder verbindlich. Das fängt ja schon damals an ganz kleinen Sachen. Also da ist, finde ich immer, WhatsApp ist eine Erfindung aus dem innersten Kreis der Hölle. Gehen wir heute Abend irgendwo hin? Ja, ich melde mich nochmal. Du hast durch WhatsApp, ach nee, ich habe noch was Besseres gefunden. Ich gehe mit jemand anders irgendwie kegeln oder sonst was, ja? Oder, also es ist ja, du lädst Leute zu einer Party ein und sagst, ja, plan mich mal nicht ein, aber vielleicht komme ich. Ja, und dann kommt über WhatsApp 5 Minuten vorher, hast gekocht und da ist die Absage. Ich sehe das ja in der Gesellschaft, ist ja völliger Standard geworden, immer nochmal zu gucken, vielleicht gibt es noch eine bessere Opportunität, ja, vielleicht kann mich noch was. Und gib doch deinen Worten sagen, ich komme. Oder ich mach das, verlass dich drauf. Und ich versuche das mal hinzukriegen. Ich kümmere mich darum. Und ja, wir brauchen eine Entscheidung und sonst was. Okay, was braucht ihr für. Also einfach mal reinzugehen. Ich glaube nicht. Na, jetzt fange ich an zu stottern, weil ich zu viele Gedanken im Kopf habe. Aber die Entscheidungsträgheit ist, glaube ich, ein Symptom, nicht die Ursache. Das ist mir der Satz. Entscheidungsträgheit ist ein Symptom einer unverbindlichen Gesellschaft.
Ja, da ist was dran, weil ich sage mal, in dem Moment, wenn ich verbindlich bin, entscheide ich ja.
Ja, ich habe zumindest ein Gerüst.
Ich bin verlässlich, ich entscheide. Verbindlichkeit, spannend, spannendes Thema. Verbindlichkeit. Wo warst du schon mal nicht verbindlich?
Wo war ich nicht verbindlich? Gedankenlos war ich manchmal, indem ich Dinge versprochen habe, die ich nicht halten konnte, weil höhere Kräfte reinkamen. Ich verspreche, dass ich morgen mit meiner Tochter ein Eis essen gehe, wusste aber nicht, dass sie einen Termin beim Kinderarzt hat. Ich verspreche.
Ist das für dich?
Sei vorsichtig mit Versprechen, die du Kinder sind da sehr erzieherisch. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst.
Aber würdest du das auch schon als unverbindlich bezeichnen in dem Moment?
Naja, ich muss es dann irgendwo wieder gut machen. Also ja. ich hatte jetzt tatsächlich meiner Tochter, das war im Oktober, ich habe es immer noch nicht wieder gut gemacht. Ich wollte unbedingt mit ihr nach Paris. Sie wollte unbedingt mal den Eiffelturm sehen. Und ich musste just an dem Wochenende, wo das gefallen ist, musste ich nach Riad, nach Saudi-Arabien geschäftlich. Ja, und habe das dann canceln müssen. Ging gar nicht. Das war das erste Mal in meinem Leben, weil die Reise kam kurzfristig rein, wo ich dann einfach sagen musste, okay, es tut mir leid. Und damit war ich so der klassische Vater, der ich nie wieder werden wollte. Ja, also normalerweise sind ja solche Reisen immer planbar, da war es nicht so. Ja, und habe ich zum ersten Mal, und da hat sie dann ganz tapfer geschluckt, ich werde das jetzt in Zukunft wieder gut machen. Also steht an, ja, und ich werde alles dafür tun, dass mir das nicht wieder passiert. Aber da habe ich nicht Wort gehalten. Man kann das jetzt sagen, warst du jetzt schuld oder sonst was und hin und her, aber da ist das Geschäft vor meine Tochter gegangen.
Naja, das Jetzt kommen wir aber auch an den Punkt noch, das ist das Thema den Anspruch, perfekt zu sein, Perfektionismus. Also wenn ich natürlich, du bist ein Mensch, ja, und in dem Moment kann sowas natürlich passieren, sollte nicht passieren, passiert aber. Die Frage ist nur, mache ich es wieder gut oder nicht? Aber da ist ja genau das, wenn wir also immer verbindlich sind, immer verlässlich sind, sind wir ja, das ist zwar ein hohes Ziel und ein ehrenhaftes Ziel, aber diesem Anspruch, glaube ich, können wir gar nicht gerecht werden.
Nein, aber es kann ein guter Leitstern sein. Und wir sollten das nicht stimmt. Zu verzeihen zu uns selber sein. Das ist ja auch das humanistische Menschen. Das ist mein großes Problem. Du bist ja Coach, ich bin auch Coach. Ich habe mich ja mit dem ganzen deutschen Coaching-Verband, also ich mag die alle nicht so besonders, weil sie ein humanistisches Menschenbild als Grundlage nehmen und sagen, ja, wir gehen davon aus, dass der Mensch gut ist und das ist die Grundlage des Coachings. Sag ich, nein, das ist nicht die Grundlage. Die Menschen sind nicht so, aber es ist ein sehr guter Leitstern, nach dem wir alle streben können. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ja, wir sind alle nicht perfekt und das ist auch mit der Perfektion. Man muss sie auch selber verzeihen. Und natürlich habe ich mir das selber verziehen, dass ich da mein Versprechen gebrochen habe, weil es halt immer nicht anders geht. Ja, klar. Alle erwachsen werden. Nichtsdestotrotz hat sie zweimal geschluckt und war ganz tapfer und das muss man auch anerkennen. Und dann macht man es eben wieder gut. Und das ist dieses Wort, ich möchte wieder zurück, gib doch deinen eigenen Worten den Respekt, dass du sagst, das habe ich gesagt, ich bin verbindlich. Und das ist im Geschäft etwas, ja, wo es, wir haben so das gesagt, das ist heute anders, ja, da müssen wir dann, mit welcher Leichtigkeit wischen manche Menschen das, was sie gestern gesagt haben, so was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das ist manchmal sehr befreiend. Mein Weg ist es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich bin mir sehr bewusst, wenn ich mein Wort breche.
Das hat ja was dazu mit zu tun, zu seiner Entscheidung auch zu stehen. Ne? Das ist ja so das. Aber lass uns doch noch mal auf den Punkt Mut kommen. Also Mut, und das finde ich nämlich ganz spannend. Weil wenn ich mir anschaue, unser Bildungssystem oder wie unsere Kinder erzogen werden. Da ist ja ganz viel drin von sei angepasst, dass man dich handeln kann. Es ist so, wenn ich mir die Schulen anschaue, ich glaube, ich wäre, wenn ich heute in der Schule wäre, ich würde ständig rausfliegen. Hätte, glaube ich, ein breites Sortiment an Schulen, weil ich so erzogen worden bin, mach den Mund auf. Aber heute ist es ja viel mit Anpassung und den Mut, sich klar zu äußern und sich klar für etwas zu positionieren, geht hier immer mehr verloren. Und wie will ich denn von jemandem erwarten, dass er später klare Entscheidungen trifft, wenn er nie in der Jugend gelernt hat, mutig zu dem zu stehen, was er denkt?
Ja, anderes großartiges Thema. Großartiges Thema, ja. Weites Feld. Also, wenn ich mich an unsere Jugend erinnere, da war es doch immer, du wolltest einzigartig sein. Wir waren alle individuell und sonst was. Nehme ich zwar heute auch noch in Anspruch, aber durch tausende von Castingshows wurde ja unserer Jugend beigebracht, dass Massenkompatibilität ja das Beste ist. Ich soll individuell sein, aber gleichzeitig möglichst vielen Menschen gefallen. Ja, und das beeinflusst auch unser Denken. Ja. In einem anderen Podcast hatten wir das Thema freies Denken. Da ging es darum, was verhindert denn das freie Denken? Naja, die Konditionierung, möglichst viele Likes zu kriegen auf LinkedIn. Ja, ich sage doch das, was ich weiß, was gefällig ist. Ich weiß doch ganz genau. Also ich hatte neulich ein guter Freund von mir, der macht hier so Rehkitz-Rettung, ja, und das werden also mit Wärmedrohnen irgendwelche Rehkitze aus dem Feld gezogen. Und ich konnte nicht widerstehen, ja. Also er macht das zusammen und ich bin losgelaufen, habe dann auch meine Rehkitze da aus dem Feld gezogen, ja, einem hinterhergespielt, Foto gemacht auf LinkedIn. Der große Kerl mit dem armen kleinen Rehkitz. Ich wusste vorher, es wird der erfolgreichste Post aller Zeiten, ja, weil es einfach so gefällig ist, ja. Und du weißt doch vorher ganz, wenn ich aber sage, also passt mal auf, Freunde, das, was ihr da und dazu gesagt habt, es gibt ja von mir so ein 7-Minuten-Video auf LinkedIn, wo ich gesagt habe, wir brauchen nicht bessere Politiker, sondern bessere Bürger. Da war es ein bisschen verhalten, ne? Also wenn du sagst, man müsste mal und die anderen sollten, da kriegst du Applaus. Und wenn du selber irgendwas Niedliches gemacht hast, dafür kriegst du Applaus. Und wenn du etwas denkst, was allgemein gefällig ist, dafür kriegst du Applaus. Wenn du etwas denkst, was eine allgemeine Forderung enthält, ja, da sei bitte vorsichtig mit.
Ja, das ist nämlich das Spannende gerade, du hast es genau angesprochen. Die Leute sagen zwar, wir sind ja individuell und wir sind so vielseitig, aber eigentlich geht es den Leuten wirklich um dieses Gefälligsein. Also lass mich möglichst viele Likes haben, lass mich in all meiner Extrovertiertheit möglichst beliebt sein. Also es hat wenig mit Individualität zu tun. Es ist also in meinen Augen häufig eine vorgegaukelte Individualität, die eigentlich nur nach Anerkennung und nach Likes ruft. Also
ja, jetzt mal so. Tatsächlich. Und das geht mir auch bei vielen politischem Aktivismus ein bisschen an Deutschland auf den Keks, wo ich sage, also hier in Deutschland für irgendwas zu demonstrieren erfordert irgendwann gar keinen Mut. Geh mal in ein paar andere Länder und demonstriere dort für Demokratie und Ähnliches. Die werden ja deutlich sagen, was sie davon halten, ja. Also da muss man auch mal sagen, so, ja, und ich kämpfe hier für XYZ. Sag ich, ja, weißt du, das ist jetzt in Deutschland auch wirklich nicht, da holst du ja einen sehr billigen Applaus für ab, ja, den kriegt hier jeder. Ja. Und insofern, das ist, da sind wir in einer, und wir wissen ganz genau, jeder Journalist, ja, jeder von uns weiß, was gefällt in der Öffentlichkeit.
Absolut, klar. Ja.
Und insofern, das ist natürlich, da muss man aufpassen, deshalb sage ich immer Freiheit des Denkens. Nein, ich möchte frei denken. Und das ist eben auch für die Führung erforderlich und das ist für die Führung eben auch für das Entscheidentreffen eben erforderlich, dass man sagt, entscheide ich jetzt nicht, weil ich Angst habe oder weil es besser fürs Unternehmen ist. Auch ein alter Spruch meines Vaters. Du kannst machen, was du willst, aber achte darauf, ist es Machtmissbrauch, weil du glaubst, das ist für die Allgemeinheit das Bessere? Oder tust du es für dich? Und wenn du etwas tust, nur weil es für dich vom Vorteil ist, dann hast du meinen Respekt nicht. Auch so ein Spruch meines alten Vaters gewesen, ja.
Ja.
Er hat gesagt, wenn du irgendwas machst, was nicht ganz gerade ist, wirklich in dem Bewusstsein, es ist das Richtige, dann musst du halt manchmal den Rücken gerade machen und eine Strafe akzeptieren. Aber wenn du es für dich selber machst, für deinen eigenen Vorteil, Klammer auf, was ihn immer geärgert hat, also bei ihm war immer der absolute Karrierekiller Betrug an der Reisekostenabrechnung, sagte, da macht der Kerl irgendwas, von dem er weiß, dass es nicht in Ordnung ist, nur für seinen eigenen Vorteil. Das geht nicht.
Ja.
Ja, und es ist ganz spannend, was auch mir in Deutschland so ein bisschen fehlt, ganz anders als bei den Amerikanern. Wie heißt das Gegenstück zu Egoismus? Was ist das Gegenwort für Egoismus?
Ui.
Ja, ist in allen anderen Sprachen im absoluten Sprachgebrauch enthalten. Altruismus.
Ja, klar. Ja.
Ja, und wir haben das Wort Altruismus nicht präsent.
Nee, das ist wirklich, wenn du sagst, ist sofort klar.
Ja, ja, aber wir haben das Wort Altruismus ist in ganz vielen Sprachen. Und wir, Deutschland Weltverbesserer Nummer 1, ja, mit einem riesen Sendungsbewusstsein. Und daran siehst du, dass irgendwas nicht passt. Mhm. So, und aber diese Unterscheidung in der Führung für mich oder für andere gut, die muss man sich manchmal fragen.
Mhm. Aber was, wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir so ja jetzt bald zum Ende kommen von diesem Podcast, was ist etwas, was wir oder was du jetzt auch als Tipp einer Führungskraft geben könntest, damit sie wieder mehr Mut hat, Entscheidungen zu treffen? Oder was braucht sie? Oder was würdest du erraten?
Immer dahin gucken, wo man nicht hingucken will. Also, ich habe Angst zu entscheiden. Was passiert denn, wenn ich entscheide? Jetzt guck doch mal da rein in das schwarze Loch. Ja, und sag, was passiert dir denn wirklich? Vermutlich gar nichts. Wir haben nämlich alle, das ist auch so etwas, wir sind alle so erzogen worden, es geht doch nicht mehr entscheiden, sondern die arbeitende Schicht, sage ich mal in Deutschland, die wirklich was machen, die beteiligen sich an keiner politischen Diskussion. Von denen hörst du sehr wenig tatsächlich auf LinkedIn, in den sozialen Medien. Also die Leute, die haben gelernt, low profile, wie nennt man das? Also die operieren so in der Deckung.
Ja.
Das ist nicht gut. Einer der Gründe, warum ich auch immer wieder jetzt vermehrt mich äußere, ist, weil ich sage, wir, die wir wirklich arbeiten und tatsächlich Jobs haben dabei, wir müssen uns mal wieder äußern, an Diskussionen beteiligen, auch wenn es unangenehm ist. Ja, aber was bedeutet das denn? Ja, es war jetzt neulich wieder die Diskussion. Ja, man traut sich ja in Deutschland schon gar nichts mehr zu sagen. Das ist doch Blödsinn. Keiner wird hier eingesperrt und keiner verliert wirklich seinen Job wegen einer Fehlentscheidung. Dass ich dich zur Verantwortung hinterziehe, das heißt, begründe doch mal und zur Verantwortung ziehen, dass wir dann in eine Lernkurve gehen. Wenn wir nicht entscheiden, können wir auch nicht in eine Lernkurve gehen. Du eigentlich verhinderst du, dass das Unternehmen lernt. Also ja, mach eine Fehlentscheidung. Zünd jetzt vielleicht nicht gleich das Unternehmen an, ja. Fang in kleinen Schritten an, ja. Und der Punkt ist aber auch, das ist übrigens an Vorgesetzte, wenn sie sagen, Untergebene entscheiden nicht. Achtung, hierarchische Führung. Ich muss natürlich meinen Untergebenen auch den Rahmen setzen, in dem sie entscheiden dürfen. Ein Riesenproblem in vielen Unternehmen, dass viele nicht wissen, in welchem Rahmen sie entscheiden dürfen und sollen. Und das musst du von oben nach unten durchdeklinieren, ist meine generelle Kritik an allen zivilen Unternehmen. Beim Militär völlig klar. Linke Grenze, rechte Grenze, bis dahin darfst du gehen, gehst du einen Schritt darüber rauf, gibst einen auf die Finger und da drin musst du entscheiden.
Ja,
so, und das musst du aber von oben, du kannst also nicht einzelnen Leuten sagen, sondern ich muss eine Entscheidungskultur im Unternehmen aufbauen. Das wäre also etwas, was ich an mitgeben würde. Kann man diskutieren. Ansonsten im Einzelcoaching würde ich sagen, manchmal ist es auch leichter, um Verzeihung zu bitten als um Erlaubnis. Also im Projektmanagement ist das so. Also entscheide mal und überleg dir wirklich, man kann sich überlegen, ist das, was ich tue, im Sinne meines Vorgesetzten oder meines Kunden? Wir alle haben Vorgesetzte oder Kunden. Passt das für ihn? Versuch ihn zu verstehen. Versuch nicht das zu machen, was du richtig findest, sondern was überleg dir, was erfordert die Lage? Was ist nach dem Geschmack deines, dem du verantwortlich bist? Und dann fass einfach mal den Mut und fang mit kleinen Dingen an. Und gewöhn dir an zu entscheiden.
Also ich fasse das mal zusammen, du hast gesagt, also eine Entscheidungskultur integrieren, auch mal ins schwarze Loch zu gucken, was könnte denn passieren,
ja,
wenn es wirklich schief geht. Ich sage jetzt mal, das hast du nicht so explizit gesagt, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, auch mal Entschuldigung sagen, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, das ist einfach sorry.
Ich würde jetzt sagen, den Rücken gerade machen und es ertragen, die Kritik.
Ja, oder dann auch den anderen und die Situation verstehen. Und dann den Mut zu haben, mal Entscheidungen zu treffen. Und es kann ja auch mal in kleinen Schritten anfangen.
Ja. Und eines noch, wo du es gerade gesagt hast, jetzt hast du ein anderes Tor aufgemacht, das will ich dir zu sagen. Ich habe gesagt, den Rücken gerade machen. Eines in der deutschen Kultur, müssen wir auch mal sagen, ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Ich kann nicht jemanden treten und dann sagen, ich habe mich doch entschuldigt. Nein, ich muss dann einfach mal um Verzeihung bitten.
Ja.
Und das merken viele, ich kann mich nicht selber entschuldigen, ich habe keinen Anspruch darauf, aber den Rücken gerade machen und zu sagen, ja, das ist so, lass uns in die Lernkurve reingehen, also ich mag dieses, ich habe mich doch entschuldigt nicht.
Ja, das ist ein schönes Wording, ja, zu sagen, ich bitte um Verzeihung anstelle, ich habe mich doch entschuldigt, das ist eine...
Ja, also das ist auch mal, ja, dieses, ich habe mich doch entschuldigt und das meine ich mit klassischer Ausbildung, das gibt es so in der deutschen Sprache nicht. Ja. Das haben wir mal so für uns irgendwie angenehm gemacht und das gehört, das ist eben jetzt in die Verantwortung gehen. Ich habe das gemacht, es hat dir nicht gefallen, ich habe vielleicht meine Kompetenzen überschritten, ich mache dafür den Rücken gerade und bin bereit für diese Kompetenzüberschreitung, die Verantwortung zu übernehmen, würde mich freuen, wenn du es entschuldigst. Ja.
So, und als letzte Frage, jetzt geht's ein bisschen an deine Kreativität. das Thema heißt nun mal Big Pictures, große Bilder. Wenn du dir mal vorstellst, wir wären raus aus dieser Entscheidungsträgheit, also in die positive Richtung, wir wären entscheidungsfreudig im angemessenen Rahmen, wir hätten den Mut, die kleinen Schritte zu gehen. Wie würde so ein Bild für dich aussehen? Das kann jetzt ganz viel sein. Das kann eine Collage sein. Das kann alles, es kann bunt sein. Wie wäre so ein Bild, wenn du es zeichnen könntest?
Ich glaube, wo wir jetzt sind, es ist wirklich das Bild von einer grauen Masse in die Farbe hinein, in den Optimismus. Fehler zu machen, ist nicht schlimm, aber wenn ich in die falsche Richtung laufe und ich merke, ich laufe in die falsche Richtung, kann ich korrigieren. Das heißt, ich komme von einer Trägheit in eine Bewegung. Da glaube ich wirklich ganz fest dran, wenn wir wieder mehr entscheiden, mehr Mut haben, dann bekommt unser Leben auch wieder eine Perspektive. Was ich im Coaching immer sehr gerne mache, ist, du willst das exekutierst, setzt es um. Die Zeit vom, die Zeit vom Gedanken in die Bewegung, in die Realität zu verkürzen, ist wahnsinnig selbsterziehend.
Damit würde ich auch gerne, weil das ist ein großartiges Bild von grauer Masse in den Optimismus, in die Farbe von Trägheit in Bewegung, genau mit diesem, mit diesen Worten würde ich diesen Podcast gerne beenden. Bedanke mich total herzlich.
Ich bedanke mich bei dir. Hat einen riesen Spaß gemacht.
Danke und einen wunderschönen Tag dir noch.
Dir auch. Ciao, ciao.